die jüngeren Wähler in der Altersgruppe 18 bis 29 haben mehrheitlich für Karol Nawrocki gestimmt, was ein wirklich bemerkenswerter Wandel ist zur letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren, wo knapp 65% der jungen Wähler den Kandidaten der Bürgerplattform unterstützt haben.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Dieses Jahr am 18. Mai fanden die Präsidentschaftswahlen in Polen statt. Da es bei den Wahlen eben zu keinem Ergebnis mit einer absoluten Mehrheit kam, gab es am 1. Juni eine Stichwahl. Die Stichwahl gewann dann der rechtskonservative Kandidat vor dem proeuropäischen Kandidat. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Wahlverhalten junger Menschen in Polen reden. Da habe ich einen Interviewgast da. Vielleicht möchtest du dich selber mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und wieso haben wir dich jetzt gerade fürs Interview eingeladen?
Sehr gerne. Mein Name ist Felix Krawatzek. Ich arbeite an einem Forschungszentrum in Berlin. Das ist das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Also wir haben einen Schwerpunkt auf Osteuropa. Und ich bin Politikwissenschaftler, interessiere mich also für gesellschaftliche Entwicklung und Entwicklung in der Politik. Und ich leite einen Forschungsschwerpunkt zu Jugend und generationellem Wandel. Und wahrscheinlich passt das ganz gut zu der Frage, die uns heute besonders interessiert.
Yes. Vielleicht bevor wir uns mit der aktuellen Situation beschäftigen, magst du vielleicht mal so die politische Lage in Polen so in den letzten Jahren abzeichnen? Gab es da eine Bewegung? Wie war vielleicht auch so das politische Feld in den letzten Jahren? Kannst du uns da so eine kurze Einordnung geben?
Also das Erste, was man wissen muss, ist 2015. Das war der Moment, als die rechtskonservative Partei PiS, Recht und Gerechtigkeit, an die Macht kam und hat dann angefangen, ziemlich grundlegende Reformen in Polen durchzuführen. Also mittlerweile vor 10 Jahren. Eine der großen Reformen, die insbesondere junge Menschen sehr aufgewühlt hat, war die Reform des Abtreibungsgesetzes. Das ist ein Kernstück des politischen Programms von PiS. Diese Reform wurde 2020 durchgeführt und ist relativ radikal, da sie beinhaltet, dass einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche eigentlich nur noch nach einer Vergewaltigung oder Inzest erlaubt ist, eines der restriktiven Abtreibungsgesetze, was wir in Europa haben. Das hat damals junge Menschen ziemlich auf die Straße gebracht, auch mobilisiert und war ein Punkt, wo das Vertrauen auch in das Regierungssystem in Peace vor allen Dingen zusammengebrochen ist. Das hat sich dann auch bei den kommenden Wahlen im Übrigen niedergeschlagen. Also 2015 Aufstieg von Peace, 2020 dieses Abtreibungsgesetz, ist ein ganz wichtiger Moment. Dann natürlich Covid, das ist relativ ähnlich wie das, was wir in Deutschland durchgemacht haben, mit weitreichenden Eingriffen, insbesondere auch in den Alltag von jungen Menschen. Und schlussendlich wäre vielleicht noch der Krieg in der Ukraine zu nennen, der 2022 mit der Ankunft von einer großen Menge an Geflüchteten, reden wir über ähnliche Zahlen wie in Deutschland, weit über 1 Million, auch den Alltag von jungen Menschen sehr mitverändert hat. Und junge Menschen waren dort sehr engagiert in der Aufnahme und der Unterstützung von Geflüchteten. Das sind so die wichtigsten Elemente.
Ich habe ja gerade eben schon in der Anmoderation gesagt, dass wir jetzt 2025 auch eine neue Präsidentschaftswahl in Polen hatten. Kannst du noch mal sagen, ich habe das schon ein bisschen angeteasert, aber noch mal sagen, was ist da passiert und worum ging es da jetzt?
Genau, also die Präsidentschaftswahl in Polen ist insofern erstmal total wichtig, weil der Präsident das Vetorecht hat bei Gesetzen, die die Regierung vorschlägt. Sprich, der Präsident hat die Möglichkeit, im Prinzip der Regierung bei Gesetzesvorschlägen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Regierung in Polen wird geleitet von der Partei Bürgerplattform. Das ist Donald Tusk. Das ist eher der liberale proeuropäische Partei. Und der bisherige Präsident war auch von der Gegenpartei und hatte somit immer dieses Drohpotenzial des Vetos. Und die Präsidentschaftswahl war jetzt diesmal die Frage, hat die aktuelle Regierung dadurch mehr Möglichkeiten, Politiken umzusetzen, die sie den Wählern auch versprochen haben? Oder haben wir weiterhin diese Situation, wo Präsident und Regierung aus gegensätzlichen Lagern kommen? So, das ist die Ausgangslage. Das heißt, sie haben eine Präsidentschaftswahl gehabt, wo es im Kern darum ging, Daumen hoch oder Daumen runter für die aktuelle Regierung und das, was sie bisher gemacht hat oder was sie verspricht. Dann haben wir, wie du gesagt hast, wir hatten zwei Wahlgänge. Das ist recht üblich, dass der erste Wahlgang zu keinem Resultat führt. Also normal, dass eigentlich niemand die absolute Mehrheit hat. Der erste Wahlgang war mit Blick auf junge Menschen besonders dadurch gekennzeichnet, dass die beiden regierenden Parteien eigentlich abgestraft haben. Und beim zweiten Wahlgang dann eben von der konservativen Partei Richtung Gerechtigkeit unterstützte Kandidat eine hauchdünne Mehrheit bekommen hat.
Eine Stichwahl bedeutet ja auch immer, und vor allem hast du ja auch gesagt, dass es sehr knapp war, dann auch das Ergebnis. Ich glaube, irgendwie, der hat mit, ich weiß nicht, ich genau die Prozentzahlen, aber auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Das deutet ja auch immer auf so eine gewisse Spaltung im Land hin. Gibt es diese Spaltung in Polen und was für Folgen hat auch so eine Spaltung auf die Gesellschaft?
Genau, also die Stichwahl war erstmal sehr knapp. Vielleicht kurz die Zahlen. Also wir reden über ein bisschen über 49% und ein bisschen unter 51%. Also wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das Dramatische dieser Nacht war, dass die ersten Vorhersagen, die es gab, also die auf Stichproben basiert, am Wahlabend selber, Rafał Trzaskowski, also den Kandidaten der Bürgerplattform vorne gesehen haben. Und das hat sich dann mitten in der Nacht, hat sich das Blatt gewandt. Also Land von dieser Vogelperspektive zutiefst gespalten. Was man dann hinzufügen kann, ist, dass diese Spaltung aber nicht jung gegen alt ausspielt. Denn auch die jüngeren Wähler in der Altersgruppe 18 bis 29 haben mehrheitlich für Karol Nawrocki gestimmt, was ein wirklich bemerkenswerter Wandel ist zur letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren, wo knapp 65% der jungen Wähler den Kandidaten der Bürgerplattform unterstützt haben und nur ungefähr ein Drittel den konservativen Kandidaten. Also wir haben einen absolut grundlegenden Wandel im Wahlverhalten der jüngsten Wählerschicht, so der 18- bis 29-Jährigen, nimmt man da meistens als eine Abgrenzung, einen grundlegenden Wandel vorliegen. Also keine Spaltung nach Altersgruppen. Ich glaube, das ist erstmal ein relativ wichtiger Punkt. Wir haben natürlich dann bei anderen Dimensionen ganz tiefe Spaltungen, die sich durch das Land ziehen. Und die sind nicht so anders wie das, was wir vielleicht auch in Deutschland vorliegen haben. Also die eine Dimension ist Stadt-Land. Umso größer die Stadt, in der man ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man für den Kandidaten der Bürgerplattform gewählt hat. Das kann man also sehr schön auf den Grafiken zur Wählerschaft nachsehen. Ähnlich sieht das mit Bildung aus. Der höhere Bildungsstand ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass Menschen den eher progressiven Kandidaten Trzaskowski unterstützen. Mann-Frau nicht so stark, aber durchaus auch relevant, um das Wahlverhalten zu erklären. Ich hatte schon gesagt, die Richtung Gerechtigkeit, die konservative Partei, hat dieses restriktive Abtreibungsgesetz eingeführt. Dementsprechend sind Frauen weniger häufig unter denen zu finden, die für Nawrocki gestimmt haben. Also das sind so ein paar Dimensionen der Spaltung, die relevant sind, aber eben nicht Alter.
Du hast ja gerade eben auch gesagt, dass es eben keine Spaltung zwischen jung und alt war, sondern dass eben auch junge Menschen recht viel den Kandidaten jetzt auch gewonnen hat, gewählt haben. Für mich ist das so auch als junge Person schwierig nachzuvollziehen. Was sind trotzdem solche Gründe in Polen vielleicht auch, wieso jetzt junge Menschen, auch eine recht große Gruppe an jungen Menschen, eine rechtskonservative Partei in Polen gewählt haben.
Den ersten Punkt, glaube ich, den man machen sollte, ist, dass die Wahl insbesondere von jungen Menschen für den konservativen Kandidaten nicht unbedingt ein Ausdruck von einer großen Zustimmung für die Linie dieser mit dem Kandidaten verbundenen Partei ist. Also ich glaube, es ist zutreffender, einen Großteil dieses Wahlverhaltens als, sagen, das kleinere Übel zu verbuchen, dass eben die Bürgerplattform noch mehr abgelehnt wird, als es Richtung Gerechtigkeit wird. Zweiter Punkt, den man sagen muss, in dem ersten Wahlgang gab es eine große Zustimmung unter der jüngsten Wählerschaft, also wieder 18 bis 29, für zwei andere Kandidaten. Einen sehr am Rechtsaußenrand zu verortenden Kandidaten, Sławomir Mentzen, der hatte knapp 36% erzielt im ersten Wahlgang. Und dann einen Kandidaten, der auf der Linksaußen des politischen Spektrums anzusiedeln ist, an der 20%. Also reden wir über die Hälfte der jungen Menschen, die sagen, für diese Extreme gestimmt haben. Und die beiden Kandidaten sind nicht weitergekommen, Sandberg und Mentzen. Dann wäre die Frage eben, wohin wandern diese Wähler? Es gab dann eine Debatte zwischen Mentzen und beiden Spitzenkandidaten, Trzaskowski und Nawrocki, und eine deutliche Nähe zwischen Mentzen und Nawrocki und eine Art, ja, Wahlempfehlung, mit einer gewissen Vorsicht, dass man doch, wenn man für Manson gestimmt hat, jetzt eher für Nawrocki stimmt. So. Das heißt, es ist nicht unbedingt, das wollte ich sagen, Zustimmung zu dem jetzt gewählten Kandidaten, sondern es ist diese Ablehnung von beiden, die aber dann in Nawrocki das kleinere Übel sieht. Warum sieht man das kleinere Übel in dem Kandidaten von Recht und Gerechtigkeit? Ist zum einen die Enttäuschung mit dem, was jetzt auch die Regierung um Donald Tusk alles nicht erreicht hat, die letzten 2 Jahre. Also ist mit großen Versprechen angetreten, hat sich aber sehr zurückgehalten im Regieren, weil man eben wusste, dass mit dem aktuellen Präsidenten im Hintergrund immer diese Drohung, diese Gefahr des Vetos vorhanden war. Deswegen wollte man warten, bis die Präsidentschaftswahl es möglicherweise erlaubt, dass beide Kräfte vereinzelt und man tatsächlich Reformen durchführen kann. Das, gut, hat jetzt nicht stattgefunden, aber dadurch hat man natürlich einen Teil der Wählerschaft verprellt. Ja, weil die Leute frustriert sind, jetzt nach 2 Jahren Regierung Donald Tusk, dass so wenig passiert ist. So, diese Enttäuschung mit der aktuellen Regierung. Und der zweite Punkt ist, dass in dem Wahlprogramm gerade der konservativen Punkte drin sind, die junge Menschen durchaus abholen in Polen. Also es gibt ein starkes Nationalbewusstsein, auch eine positive Identifikation mit polnischer Geschichte. Und da werden Angebote gemacht auf der konservativen Seite, auch Versprechen, was wirtschaftliche Möglichkeiten angeht. Das ist diese Kombination aus Identität und Wirtschaft, die auf der konservativen Seite gemacht werden. Und das holt, wie wir sehen, auch einen großen Teil der jüngeren Wählerschaft eben ab, vor allen Dingen in den kleineren Städten.
Würdest du also unterschreiben, wenn ich das so zusammenfassen würde, dass so Hauptgründe sind vor allem die Enttäuschung der ja, vergangenen Regierung, dass Sachen nicht erreicht wurden, die zum Beispiel versprochen wurden. Das passt dann ja auch mäßig zu diesem Wahltrend, der eigentlich so, ja, dass junge Menschen so sehr die Extreme gewählt haben. Und dann auch als zweiten Punkt Identitätssuche und starkes Nationalbewusstsein. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, es ist, glaube ich, so sehr treffend zusammengefasst, genau.
Jetzt ist ja jetzt der neue Präsident mal gewählt worden. Was bedeutet jetzt diese Wahl für die Zukunft von Polen und eben auch für ja die jungen Menschen, die in Polen leben? Das ist ja auch vielleicht so im Europakontext ganz interessant.
Ja, also fangen wir mit der Zukunft Polens insgesamt kurz an, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Das ist eine wichtige Frage. Die Sorge, die man jetzt natürlich in der Europäischen Union hat, ist, dass diese Blockade, die wir in Polen die letzten 2 Jahre bereits hatten, dass das jetzt irgendwie so weitergehen wird. Und es ist die Frage, wie die aktuelle Regierung darauf jetzt reagiert. Ich glaube, gibt da 2 Optionen. Entweder man ist jetzt sehr offensiv und versucht, Gesetze vorzuschlagen, zu entwickeln, die zumindest der eigenen Wählerschaft zeigen, hey Leute, wir haben euch nicht vergessen. Wir kümmern uns um euch. Wir bringen jetzt Wirtschaftsreformen, schlagen die zumindest vor, oder das bereits angesprochene Thema Abtreibung oder auch Klimaschutz, um der eigenen Wählerschaft zu zeigen, 2027, da sind die Parlamentswahlen, da geht es dann wieder darum, wer die nächste Regierung stellt. Wir haben es zumindest versucht und haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Entweder passiert das, da wird man aber wenig von durchkriegen von diesen Gesetzen, aber hat zumindest eine Hoffnung vielleicht, dass 2027 positiv verläuft für die Bürgerplattform. Die Alternative ist eben, dass man den Kopf einzieht, so wie es ein bisschen die letzten 2 Jahre passiert ist, und dass da relativ wenig passiert in Polen. Das hat Auswirkungen auf die Europäische Union, da Nawrocki mit einer zum Beispiel relativ klaren Ansage angetreten ist, was der Standpunkt zur Ukraine betrifft, zum Krieg in der Ukraine. Also er hat sich deutlich ausgesprochen gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Er hat auch Ansagen gemacht zur Situation der Geflüchteten in der Ukraine, die deutlich eine Kehrtwende sein würden. Ne? Verglichen, also Polen war sehr willkommen heißend, sehr großzügig in der Aufnahme. Das ging sehr schnell und war auch getragen durch die Gesellschaft. Hat sich mittlerweile die Stimmung ein bisschen gewandelt und Nawrocki nimmt das auf. Und Thema zum Beispiel Zugang zum Sozialsystem. Da sollen die Polen zuerst Zugang zu erhalten und Geflüchtete erst danach. Oder Menschen mit Migrationshintergründen, das sind häufig Leute aus der Ukraine. Also die Ukraine-Politik Polens wird sich so ein bisschen vom Duktus her ändern und das hat natürlich Auswirkungen auf die Europäische Union, weil Warschau einfach ein unglaublich wichtiger Partner ist im Agieren Europas mit Bezug auf die Ukraine und Russland. Ich noch einen kleinen Satz dazu. Wir haben aber in Polen jetzt keine pro-russische Bewegung. Das ist anders als vielleicht in Ungarn oder ja, sagen wir mal, Ungarn ist vielleicht hier das beste Beispiel. Sondern es ist eher eine Bewegung, die auf Polen zuerst schauen möchte. Wir müssen uns selber schützen und Russland wird trotzdem als Bedrohung wahrgenommen. Also es ist nicht der Fall, dass da jetzt die russischen Narrative Einzug halten. Was ist das Ganze für junge Menschen? Da muss man zum einen wissen, besonders treibt junge Leute in Polen zum Beispiel die Entwicklung der Hauspreise um. Das ist exorbitant, wie teuer Wohnen geworden ist im Land. Als ein Beispiel, also der Wohnungsmarkt letztes Jahr, die Wohnungspreise sind um 17% gestiegen im Bereich, sozusagen, wenn man eine Wohnung kaufen möchte. Und das betrifft häufig Menschen, die in den 20er oder frühen 30er sind. Bei dem Preisanstieg ist es de facto unmöglich geworden. Das heißt, auch wenn Gehälter nicht mehr so schlecht sind wie vor 10 Jahren, es ist einfach unglaublich schwierig geworden, wirtschaftlich anzukommen, sich wirtschaftlich einfach sein Leben aufzubauen. Ich wage es zu bezweifeln, dass da zum Beispiel die nächsten 2 Jahre viel passieren wird, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten angeht. Und der zweite Punkt ist eben auch das Abtreibungsgesetz, wo Peace, Recht und Gerechtigkeit, die konservative Partei, eine sehr konservative Agenda weiterhin führt. Und sozusagen der Schutz der Familie steht da im Vordergrund und nicht die Möglichkeit der freien Wahl jeder Frau oder die Möglichkeit der Abtreibung, sagen wir es mal so. Und auch da wird somit also eine sozial sehr konservative Politik wird da fortgeführt werden. Also das sind so zwei Aspekte. Der dritte ist vielleicht noch Klimaschutz, Umweltschutz, Klimawandel. Das ist das, was junge Menschen in Polen sehr umgetrieben hat. Es gab eine größere Bewegung, Fridays for Future und auch größere Protestbewegungen. Aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt im aktuellen Wahlkampf und wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren nicht groß auf der Tagesordnung landen.
Jetzt haben wir ja den, sag ich mal, Wahltrend von jungen Menschen in Polen sehr stark beleuchtet. So als Abschlussfrage muss man, ist das so ein Phänomen, was so in allen Ländern von Europa zu finden ist, dass Menschen entweder extrem wählen oder eher die rechtskonservativen Parteien oder gibt es da in Europa Ausnahmen?
Hey, das ist natürlich eine sehr gute und große Frage. Also auf den ersten Blick, glaube ich, kann man schon festhalten, dass diese Polarisierung in die Extreme, sei es links oder rechts, ein Phänomen ist, das gerade bei der jungen Generation in mehreren europäischen Ländern zu beobachten ist. Also das sehen wir, wenn wir westlich von Deutschland schauen, in Frankreich, bei dem ehemaligen Front National, jetzt Rassemblement National, gibt es eine große Unterstützung auch unter jungen Menschen, ne, die Partei von Marine Le Pen. Und gleichzeitig gibt es eine große Unterstützung auch in Frankreich von jungen Leuten für Jean-Luc Mélenchon. Das ist so der Linksaußenkandidat. Ähnliche Bewegungen sehen wir auch in Deutschland, ne? Wenn wir schauen, die jüngere Wählerschaft, gerade im Osten Deutschlands, starker Zuspruch für die AfD. Gleichzeitig hat auch die Linke oder BSW da einen gewissen Erfolg. Also diese Enttäuschung um die Parteien der demokratischen Mitte, wenn ich es mal so sagen darf, ist, glaube ich, ein Phänomen, was wir in vielen europäischen Ländern relativ schnell vorfinden werden. Ich glaube, Österreich ist da ein anderes Beispiel, mit dem man das ziemlich gut illustrieren kann. Die Niederlanden meiner Meinung nach auch. Also das, genau, diese Bewegung. Und das erklärt sich natürlich auch insofern, als dass Parteien der demokratischen Mitte, die überlegen, wer geht eher wählen. Und junge Menschen sind, sagen wir, vor 4, 5 Jahren vor allen Dingen dafür kritisiert worden, dass sie nicht wählen gegangen sind. Ja, insofern denken natürlich dann die Parteien auch, naja, sind eher die Ü60, die wählen gehen. Also ist die Rente das wichtige Thema. Macht aus, sagen, Wählerkalkulation total viel Sinn. Nur hat sich das, und das ist Polen das schöne Beispiel, hat sich das total gewandelt. Die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen bei der Präsidentschaftswahl in Polen war höher als unter den 60 plus. Ja, also gibt es 76%, die Zahl kurz zu nennen, der 18- bis 29-Jährigen sind wählen gegangen. Das ist eine astronomisch hohe Zahl. Dann ist die über 10% höher als der 60 plus. Und also wir haben jetzt eine politisierte junge Generation, die aber gleichzeitig, da die Parteien der Mitte sich so wenig um die junge Wählerschaft gekümmert haben, da sehr misstrauisch sind, beziehungsweise diese Parteien der Mitte auch einen Aufholbedarf haben, ne, oder ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das ist was in vielen europäischen Ländern anzutreffen ist und was, glaube ich, erklärt, warum diese neuen Akteure so einen Erfolg haben können, weil sie eben nicht diese Färbung des Establishments haben, was die jungen Wähler jahrelang ignoriert hat, aufgrund des eigenen Kalküls, ne? Dass, naja, die gehen sowieso nicht wählen und irgendwie sind die alle zu faul oder verstehen es sowieso nicht und die ignorieren wir mal, die junge Wählerschaft. Aber wenn dieser Trend sich fortsetzt, ne, und junge Leute mit so hohem Anteil wählen gehen, dann muss es da auch ein Umdenken geben in den Parteien der Mitte.
Ich finde, das war ein ganz gutes Abschlussstatement. Ich habe keine Fragen mehr und würde mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön.
Gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und falls ihr noch mehr über das Thema Rechtsruck in Europa erfahren wollt oder generell Bock auf politischen Content habt, dann würde ich mal ganz dringend auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Da heißen wir Salon5_ und ihr findet uns vor allem auf Instagram und TikTok. Ciao, ciao!
Salon 5 Geld, Macht und Leben.